Herzlich willkommen zum Podcast Be Active Frauengesundheit 2.0. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Drach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines, eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Haben wir genug gefastet, liebe Holly? Ja, diese Frage stelle ich für die heutige Podcast-Episode der Ernährungsexpertin und Autorin Holly Wilkinson. Ihr gleichnamiges Buch Genug gefastet beschäftigt sich genau mit diesen Themen, mit dem Fasten, mit verschiedenen Formen von Diäten, mit toxischem Essverhalten. Und Holly gibt ganz großartige Tipps, wie wir wieder zu einem genussvollen Essverhalten finden können. Liebe Holly, ich steige jetzt gleich einmal so ein. Du hast dein Buch geschrieben, Genug gefastet, aber wie so oft wird wahrscheinlich eine persönliche Geschichte dahinter stecken und ich durfte ja in deinem Buch schon reinlesen, aber magst du meinen Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen erzählen, was die persönliche Geschichte zu diesem Buch ist?
Genau, also ich habe zwar nicht vor 25 Jahren mir schon Gedanken gemacht, dass ich ein Buch schreiben möchte, aber so. habe schon, also ich bin jetzt 33 und ich glaube, so die ersten Berührungspunkte mit Diäten und sich kasteien und Sachen weglassen und irgendwie Leiden für die Figur, das hat dann schon auch im Teenageralter angefangen, so wie bei den meisten Leuten. Heute ist es ja noch extremer als damals. Ich hatte damals kein Internet. Ich bin gerade noch die Generation ohne Handy.
Der letzte Drücker ohne Handy.
Bist du? Ja, wirklich. Also daher hatten wir diesen Vergleich nicht, sondern wenn dann das, was in der Bravo oder in der Girl oder wie die Zeitschriften damals hießen, da gab es dann vielleicht...
Bravo Girl, Mädchen und wie sie alle hießen.
Voll. Da hatten wir den Vergleich zu irgendwelchen Stars und Schauspielern, aber das Thema Gewichtsmanagement hat mich eigentlich sehr, sehr, wenn ich mein gesamtes Alter anschaue, sicher mehr als 2/3 meines Lebens beansprucht, so sagen wir gute 2/3, weil so wie es ganz, ganz vielen Menschen geht, Männer und Frauen, ja das Thema, wie wirklich auch die Außenwelt einfach doch irgendwann präsent wird, weil es ja auch jeder so lebt oder man das Gefühl hat. Und ich habe schon relativ vor einigen Jahren schon mein Background-Story schon auf meiner Webseite veröffentlicht und immer wieder drüber geredet. Mit dem Hintergrund, ich war jetzt nie übergewichtig. Ich war jetzt nie an dem Punkt, wo ich sage, es war Adipositas oder irgendwie mehrgewichtig, dass es jetzt stark aufgefallen ist. Aber es war auf jeden Fall ein ganz anderer Körper, ein ganz anderes Körperbild und ein anderes Level an Gesundheit, vor allem mentale Gesundheit. Gerade über Social Media und dann schlussendlich auch fürs Buch viel drüber nachgedacht habe, was da eigentlich bei mir alles passiert ist, ist mir dann echt bewusst geworden, was da alles war. Und ja, es fing ja dann schon an mit den ersten Diäten so als Teenager, weil man halt aufgrund der Pille oder weil man halt gerade erwachsen wird. Der Körper verändert sich ja ständig. Es hört ja auch nicht mit 30 auf.
Also du merkst auf einmal die ersten Rundungen und dann sieht es nicht mehr so aus wie früher. Und es ist
ja, genau,
auch schwierig, oder damit umzugehen, dass man einfach kein Kind mehr ist, ne? Der Übergang.
Der Übergang ist eine Sache. Dann natürlich hat man auch schon als Kind und Jugendlicher, kriegt man übergriffige Kommentare mit Gott sei Dank nicht aus den vordersten Reihen der Familie. Aber ob es vom Nachbar war oder der damalige Freund, der ein Faible für Supermodels hatte, die natürlich riesengroß und superdünn waren, das sind Sachen, die färben ab. Und es hat tatsächlich bis Mitte 20 gedauert, bis ich wirklich mit dem Körper Frieden geschlossen habe. Und bis dahin waren alles Mögliche an Maßnahmen dabei, um irgendwie den Körper kleiner zu halten. Sei es durch exzessiven Sport, durch diverse Diäten, vor allem aus Zeitschriften, also die vielen ersten Diätversuche. Weil wirklich durchgezogen habe ich die nie. Die gab es halt, ja, aus Zeitschriften, diversen Sachen. Sei es Dukan-Diät oder South Beach-Diät, weil ein Star oder irgendeine Sängerin.
Genau, diese Diät gemacht hat. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es in jeder Frauenzeitschrift ist irgendwas anderes
ausgearbeitet. Ja. Und es ist halt echt so ein Kampf gegen Windmühlen, weil dann ist man an dem Punkt, wo man sich denkt, es ist alles cool und dann wird man in einem schwachen Moment oder wurde ich in schwachen Momenten wieder erwischt, sei es im Vergleich zu anderen Freundinnen oder weil Freundinnen ganz beiläufig darüber reden, dass sie abnehmen wollen, obwohl sie eh schon Bombenfigur hatten, das macht halt echt viel mit einem. Und das habe ich dann die meisten Jahre mitgetragen. Es gibt ja Fastenformen, die ja sehr wohl ihre Berechtigung haben und sehr wertvoll, sehr heilend, sehr therapeutisch sein können. Aber der Titel ist im Prinzip dieses: Ich habe keinen Bock mehr auf dieses ständige sich kleinhalten, egal auf welche Art und Weise. Deswegen auch einfach das Thema genug gefastet. Kein Bock mehr, sich in Schubladen schieben zu lassen oder was auch immer, sondern ja, es ist einfach mal damit Schluss machen und einen neuen Weg finden, mal ein Muster brechen, damit man diesen Kreislauf nicht ständig wieder durchleben muss. Also ich habe auch gefastet, ich habe vieles gefastet, vor allem viel Lebensfreude habe ich gefastet, viele Möglichkeiten.
Dass man auch Lebensfreude fastet, ja.
Das ist es halt. Also das mit dem genug gefastet ist natürlich ein Titel, wo ich wusste, das wird ein paar Seelchen irgendwie, ja, irritieren.
Triggert natürlich, ja.
Das war auch absichtlich, weil ich finde, dass Trigger ja an sich wunderbare Blessings sind, also Geschenke, weil es eine Einladung ist, sich mit den eigenen Schatten und Themen zu
beschäftigen. Ein bisschen zu beschäftigen, das stimmt.
Komplett. Und wenn man ständig Triggern aus dem Weg geht, dann kann man halt einfach nicht wachsen. Das tut mir voll leid, das sagen zu müssen, aber
also total.
Sich ständig nicht versuchen, nicht triggern zu lassen, da fährt man halt voll ein. Und das merkt man auch einfach im Umfeld, man merkt es in der Gesellschaft, das ist ein schwieriges Thema. Man muss nicht immer bereit sein, sich den Schatten zu stellen, aber immer davon weglaufen geht halt nicht. Und deswegen jetzt einfach auch, ja, es reicht, genug gefastet, nicht im Sinne von nur Intervallfasten oder Dinner-Canceling, sondern wirklich dieses eben Lebensfreude, viele Möglichkeiten auslassen, weil man versucht, irgendwelchen potenziellen Gefahren aus dem Weg zu gehen, wie essen gehen oder irgendwas genießen und machen, was einem sonst eigentlich richtig viel Freude bereiten würde.
Also dich selber kasteist und dir denkst, auf das verzichte ich, denn jetzt könnte ich ja rückfällig werden quasi.
Ja.
Könnte ich mir dann doch eine Nachspeise bestellen, weil das schaut ja so schön aus, aber ich will das nicht und das führt ja doch zu einer gewissen Isolation. Und bringt doch ein bisschen zur nächsten Frage, du hast es schon ein bisschen angedeutet, das Intervallfasten zum Beispiel. Bei mir trittst du ja da offene Türen ein mit der Anti-Diät, weil auch meine Damen in ihrem Leben so viele Diäten schon hinter sich haben und oft der ganze Stoffwechsel durcheinander ist von all diesen Diäten und du auch das Gefühl für deinen Körper verloren hast irgendwann einmal, ne? Weil du immer nur sagst, das ist jetzt die 8-Wochen-Diät, dann ist eine Pause, dann ist die nächste Diät. Und das Thema des Intervallfastens hast du in deinem Buch ja auch aufgegriffen. Das ist eine sehr gehypte Ernährungsform. Mhm. Jetzt mal sagen, und du hast auch ein bisschen aufgelistet, was die Gefahren sind. Magst du das vielleicht auch noch kurz erzählen?
Also einmal ganz vorweg, jede Art von Ernährungsform, die Richtung Gewichtsreduktion geht, also eine Diät, die nimmt einem jegliche Verantwortung ab und damit auch Kontrolle. Und damit verlierst du halt auch dieses Gefühl für den eigenen Körper. Du verlierst halt das Vermögen oder verlernst es bis zu einem gewissen Grad, dem Körper zu vertrauen. Das ist die große, große Schande von diversen Diäten, dass sie einem diese Empowerment eigentlich wegnimmt. Und das ist genau das,
die man hat. Ja.
Genau, und das ist genau das, was wir dann durch die Bank sehen, dass sich Frauen und Männer auch einfach nicht mehr spüren und ihrem Körper auch gar nichts mehr zutrauen. Also man merkt es dann auch in der Sprache, die gewählt wird. Ich kann das nicht, weil mein Körper macht das, weil so. Also die Sprache macht ja auch extrem viel. Und ich sage immer zu meinen Leuten, hey, deine Zellen, dein Körper hört frei zu, gell? Das sind Glaubenssätze, die du immer mehr verstärkst. Es werden immer stärkere Anker in dein Bewusstsein. Und natürlich kann es ja nichts werden, wenn du eh davon ausgehst, dass irgendwas kaputt ist in deinem Körper. Abgesehen davon, dass die biologischen Nachwirkungen, vor allem für Frauen, bei so Sachen eben, wenn wir bei Intervallfasten bleiben, echt weitreichend sind. Man muss halt bedenken, dass diese ganzen, vor allem Intervallfasten und Keto-Diäten, die werden ja ganz gerne da auch mit Studien untermauert. Wir vergessen aber, dass die meisten Studienteilnehmer männlich sind.
Genau.
Ja?
Wie bei keinen Studien in der Medizin oder den Ernährungswissenschaften.
Die Medikamente, die wir bekommen, es wird halt einfach, die Frau wird einfach in ihrer Vielfalt nicht als Exemplar hergenommen, weil sie zu komplex ist.
Ja.
Ich sage es auch bewusst nicht kompliziert, sondern komplex. Und das ist wunderbar. Und deswegen können wir halt einzigartige Sachen machen, die Männer nicht machen können. Aber das ist halt das Problem. Es werden Forschungsergebnisse publiziert, die natürlich auch das Ziel haben, gewisse Ernährungsformen, also gewisse Diäten und Vorlagen zu pushen und irgendwie eine gewisse Evidenz zu geben. Eben Intervallfasten kann in gewissen Lebenslagen sehr heilsam sein. Gerade für Männer funktioniert das sehr gut oder wie auch immer. Aber beim Intervallfasten, es wird halt einfach viel, viel einfacher dargestellt, als es tatsächlich ist. Gerade für Laien, die sich mit dem Thema nicht wissenschaftlich auseinandersetzen oder setzen können oder auch nicht das Vermögen dafür haben, ist ja auch ganz logisch. Man braucht ja doch sehr viel Zeit, sich da gescheit zu informieren und zu recherchieren. Aber was halt, also gerade für gebärfähige Frauen ist es ja mittlerweile kein Geheimnis. Wir haben andere Bedürfnisse im Laufe unseres Zyklus in Bezug auf Nährstoffe, in Bezug auf Energie. Und es reicht halt nicht. Unser Körper braucht halt mehr als einfach nur Kalorien. Und wenn wir dann ganze Mahlzeiten ganz blind wegnehmen, meine Lieblingsintervallfastenmethode ist ja die damals von dem Kabarettisten Bernhard Ludwig, glaube ich, propagiert wurde, das Eintagessen, Eintagnichtessen. Es, wie gesagt,
genau, der hat das vor vielen, vielen Jahren propagandiert und sogar eben ein Kabarett draus gemacht.
Also das ist halt echt schlimm. Also Konsumenten müssen halt verstehen, dass diese ganzen Ernährungsformen nicht unbedingt dafür da sind, damit sie wirklich geheilt werden oder dass es ihnen besser geht, sondern dass ihnen halt im Grunde genommen noch viel Geld aus der Tasche gezogen wird und dass halt jeder Körper anders ist. Und durch das Weglassen von Mahlzeiten haben wir halt einerseits das Problem, dass dann wertvolle Nährstoffe einfach nicht zur Verfügung gestellt werden, wie Ballaststoffe, Eiweiß, gesunde Fette. Frauen haben ja überhaupt Angst vor gesunden Fetten, weil es einfach auch durch die Diäten der 90er als das schlechte Dingerchen deklariert wurde. Und dann ist halt das Nächste, was eigentlich viel, viel schlimmer ist, durch das Intervallfasten wird einem ja quasi suggeriert, ich verhalte mich konformer und besser, wenn ich weniger häufig esse. Also sobald man dann wieder normal isst, also mehrere Mahlzeiten am Tag, 3 Mahlzeiten, oder Gott bewahre, eine Zwischenmahlzeit einbaut, dann wird das automatisch mit einem schlechten Gewissen verbunden. Und das ist ja das, was ja dieses Tor zur Hölle öffnet eigentlich in diesem Diät-Sinne, weil man immer das Gefühl hat, es ist irgendwie nicht gut genug und man kann nur dann der gewissen Norm entsprechen oder die Traumfigur erreichen, indem man ständig immer weniger isst und macht. Und das da...
Wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf... Studien zeigen, ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit dem Training der Frau 45 plus und natürlich sind da auch sehr viele Damen, die auf Intervallfasten gehen, weil es ja so gehypt wird. Und es gibt ja wirklich sehr gute Daten, die sagen, gerade bei Frauen funktioniert es eben nicht so. Und gerade bei Frauen rund um die Menopause nicht, weil was tue ich? Ich muss ja eh so dagegen ankämpfen, dass ich genügend Eiweiß habe und dann hungere ich mich auch noch weg. Und die Frauen hatten mir mal berichtet, weißt du, ich trainiere, aber ich baue keine Muskulatur auf und ich bin so müde. Und dann sind wir mal draufgekommen, dass sie intervallfastet und also noch fastend das Training macht. Ja,
ja, super.
Und dann hat das sie aufgehört und auf einmal hat sie sich viel besser gefühlt. Die Muskeln haben angefangen zu wachsen. Sie hat auch das Gefühl, es ist ja frustrierend. Du trainierst und denkst dir, aber irgendwie werde ich überhaupt nicht, ich kriege nicht mehr Kraft. Ja? Ich fühle mich eigentlich immer müde. Und dann ist so der Umkehrschluss, naja, Sport bringt eigentlich eh nichts. Aber das ist es ja nicht. Das ist einfach
und dann hören sie ganz oft auf. Nicht.
Also das ist einfach wie beim Auto, wenn du da kein Benzin oder Diesel oder Strom hast, dann kannst du ja auch nicht fahren, oder?
Das ist ja das. Also auch gerade, wenn du müde bist, heißt das nicht unbedingt, dass du dich jetzt hinlegen solltest, sondern weil dir Energie fehlt.
Ja.
Und wenn dann einfach mehrere 100 Kalorien regelmäßig fehlen, dann wundert mich gar nichts mehr. Und abgesehen davon, Haarausfall, ich meine, die hormonellen Veränderungen rund um die Wechseljahre sind eh schon viele Frauen sehr belastend, weil auch die Medien auch so viel Negatives drüber berichten, einfach macht es halt Angst, ne? Und man muss auch dazu sagen, spätestens ab die 40er merkt man dann halt auch, was hat der Lifestyle bisher mitgebracht. Und wenn man bis dahin nichts für sich getan hat, Angst vor Kraftsport hatte, eben viele Diäten hinter sich hatte, dann kann es halt sehr gut sein, dass der Körper dann natürlich auch mehr Bremsen drückt, weil er einfach eine verdammte Pause braucht. Und wir wissen, dass das Fasten gerade in der Früh vorm Sport einfach nochmal zu höheren Stresslevels führen kann. Und wir Frauen sind einfach aufgrund von unserem höheren Östrogenniveau da nochmal mehr belastet. Ja, deswegen ist es auch kein Wunder, dass immer mehr Frauen eine Fettleber bekommen, mehr Bauchfett bekommen und sich damit natürlich noch mehr gefrustet fühlen. Und dann geht der Kreislauf halt immer weiter, anstatt einmal zu sagen, ich gebe meinem Körper mal ein Jahr Pause von dem ganzen Blödsinn, esse mehr, bewege mich mehr mit der Energie und lasse mal die Hormone wieder klarkommen. Aber in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, sich eine Pause zu gönnen.
Ja, das weil man dann natürlich ist Langeweile, geht gar nicht. Und wir sind auch so, das ist auch ein bisschen angesprochen, ja, die Frauenzeitschrift, ich möchte jetzt da nicht alles blame it on the Frauenzeitschrift, aber ich bin auch so ein bisschen sozialisiert worden mit dem, also wenn du nüchtern Sport machst, dann nimmst du auf jeden Fall ab. Also ich selber zwar nie praktiziert, weil ich niemals nüchtern trainiere, aber ich merke das bei meinen Damen, dass das alles über die Jahrzehnte so aufgenommen wurde. Aber bringt das nicht mehr, wenn ich in der Früh nüchtern laufen gehe oder wenn ich nüchtern ins Fitnessstudio gehe, weil wir das so viele Jahre gehört haben, die Fettverbrennung funktioniert am besten, wenn du nichts gegessen hast vorher, oder?
Ja, Katastrophe.
Auch so lange diese Mythen wieder zu widerlegen.
Ja, es braucht sehr, sehr lange, weil einfach auch ständig Übersetzungsfehler passieren von Menschen, die sich mit wissenschaftlichen Begriffen nicht auskennen, weil Fettverbrennung nicht dasselbe wie Fettabbau ist. Ja. Und dadurch entstehen ja dann auch so Empfehlungen wie, du musst Cardio für mindestens eine Dreiviertelstunde machen, sonst verbrennst du kein Fett. Das ist halt, ja, wenn du es nicht besser weißt, dann nimmst du es halt auch so an. Vor allem von Leuten, die dann vielleicht den für dich perfekten Körper haben, nimmt man solche Ratschläge, wenn man eh schon voll im Schmerz drinnen ist und in der Verzweiflung dann noch mehr an. Und das ist halt auch eben, es sind ja nicht nur die Zeitschriften, es ist Social Media,
Ich meine das jetzt als Überbegriff, also in meiner Jugend gab es ja Social Media, ich muss fast sagen, Gott sei Dank nicht.
Gott sei Dank, mir geht es ja genauso.
Ich muss das wirklich sagen, jetzt bin ich 53, ja, jetzt habe ich schon viele Jahre Social Media und es ist schon, also ich kriege es halt einfach immer mit von den Damen, die sich an mich wenden und die einfach oft, wie du sagst, da ist eine Influencerin und die ist sehr schlank und dann sagt die, und ich mache das so und so und so, ihr müsst das auch so machen. Ne? Aber ohne zu wissen natürlich, wie das Leben der jeweiligen Frau ist. Ne? Du kannst ja nicht von deiner Person und deinem Körper auf jemand anderen gleich schließen.
Das ist halt die große Verantwortung, die alle tragen, wenn man solche Sachen raushaut. Ich finde es voll okay, von der eigenen Erfahrung zu sprechen, weil das Leuten einen Anhaltspunkt gibt. Aber man muss das so aufpassen, wie man das verpackt.
Und nicht zu sagen,
und vor allem,
aber auch.
Ja, und manchmal ist, ich habe es heute erst in der Story von einer gesehen, manchmal ist auch das Erzählen von sich schon Gefahr genug. Gerade wenn extrem schöne, sportliche, durchtrainierte Frauen, wo ich mir eh denke, erst bitte, kümmere dich um deine Sachen, aber red nicht mehr drüber, weil das ist einfach, da geht es so vielen Frauen schlecht, wenn du deinen Körper schlecht machst, wo dann drüber geredet wird, welche Challenge sie als nächstes machen, weil sie die eine Hose wieder anziehen wollen. Das macht halt unfassbar viel Druck und dann glauben halt plötzlich alle Frauen, irgendwas stimmt mit ihnen nicht, wenn die Frau, die den Traumkörper hat, schon ein Problem hat. Also wo hört denn das auf?
Natürlich, dann schaust du dich an und denkst dir, oh, aber ich habe ja eine ganz andere Kleidergröße. Kleidergröße ist ja auch immer ganz schrecklich eigentlich, ja. Aber das geht dann halt immer weiter und immer weiter. Aber lass uns noch zum Intervallfasten zurückkommen. Was sind denn die Nebenwirkungen des Intervallfastens alle?
Ja, die Nebenwirkungen können vor allem sein, dass du einerseits eben beispielsweise einen Eiweiß- und Fettmangel bekommst, weil dir einfach diese Mengen fehlen. Wenn du eine ganze Mahlzeit auslässt, dann fehlen je nachdem zwischen 20 und 40 Gramm Eiweiß und eben je nachdem 10 bis 15 Gramm Fette, die man einfach für diverse Prozesse braucht. Das kann dazu führen, dass gerade Frauen beispielsweise ihre Periode nicht bekommen oder eben Wechseljahrbeschwerden nochmal verstärkt werden. Es kann zu vermehrtem Knochenabbau im Alter führen, weil wir eben nicht diese wertvollen Nährstoffe nachliefern. Es sind ja auch Mineralien, die uns da fehlen, Vitamine, die uns fehlen. Das ganze Thema Zellalterung wird nochmal angekurbelt, wenn uns da mehr Nährstoffe fehlen. Und das ist immer das eine. Verhaltensmäßig ist ein Risiko, das natürlich Intervallfasten nichts ist, was man langfristig durchziehen kann oder möchte oder sollte. Und das führt dann ganz schnell zu Heißhungerattacken oder wenn man dann quasi nicht mehr in der Spur bleibt, schneller mal wieder zunimmt, Wassereinlagerungen hat, weil der Körper wieder was zum Arbeiten hat. Sprich, es kommt zu Gewichtsschwankungen, die wiederum zu einem obsessiven Ernährungsverhalten führen.
Aber auch zu einer wahrscheinlich sozialen Komponente, oder? Weil
ja, komplett.
Wenn du immer sagst, ich esse ab, ich weiß jetzt nicht, es gibt ja unterschiedliche Methoden, oder so, wo bis 4 Uhr isst und dann wieder viele Stunden nicht, dann kannst du ja eigentlich gar keine Freunde mehr treffen, weil die meisten sind in so einem Arbeitsprozess, wo du dich ja dann eher am frühen Abend triffst, aber dann sitzt du halt mit dem Glas Wasser hier und Essen ist ja auch Lebensfreude, finde ich, oder?
Und ja, und vor allem, ich meine, spätestens dann, wenn Kinder um dich herum sitzen, was ist denn das für eine Vorbildwirkung?
Ja.
Und du züchtest da quasi im eigenen Haushalt Essstörungen heran, weil die Kinder dann auch mit dem Gedanken groß werden, oh, Abendessen ist eigentlich nicht gut, sollte man nicht machen. Ich meine, das ist eine Verantwortung. Und ja, eben, was ist, wenn man dann eine wunderschöne Einladung hat? Was ist mit Date Nights? Was ist mit Urlauben oder Reisen, wo man die Chance hat, einzigartige Dinge zu erleben? Und wir erleben ja auch über alles unsere Sinne. Ja, nicht nur durch Sehen, Riechen und Hören, sondern genauso über den Geschmack.
Ja,
Ja, es gibt schon einen Grund, warum Essen einfach so ein Wellnessfaktor besitzt. Ja, und das gehört halt genauso, so wie Musik gewisse Gefühle miteinander verknüpft. Ist es ja auch bei der Ernährung oder Erlebnisse. Also es ist auf keinen Fall sustainable. Und wenn man sich eben Kulturen anschaut, wo man das Essen richtig feiert, so wie Mittelmeerraum, ja, Italiener lieben ja Essen, Franzosen lieben ja Essen, ja, Spanier auch, die essen alle super spät, die feiern das, die lassen sich Zeit. Da gibt es niemanden, der einem irgendwelche Zeiten vorgibt. Und man sieht ja, es funktioniert ja. Man kann trotzdem fit, gesund, energiegeladen sein und trotzdem dreimal am Tag essen. Es ist eine richtige Gehirnwäsche, das Intervallfasten. Und ja, manche Menschen haben Hunger, appetitmäßig sind sehr anders unterwegs. Das ist okay. Ich kann zum Beispiel nicht gleich innerhalb einer Stunde nach dem Aufstehen essen. Ich weiß, es wird auch immer wieder empfohlen, zwecks Hormonen. Ich kann es nicht, es interessiert mich nicht. Aber also das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Genauso ist es ja auch ganz gut, vom Schlafengehen es nicht zu spät zu essen.
So ein Fasting by Time, wo du halt einfach sagst, ich esse nach dem Abendessen halt wirklich nichts mehr und gehe nicht immer zwischen Mahlzeiten und noch einen Keks vorm Schlafengehen.
Richtig.
Das ist ja das, was der Körper eigentlich möchte, weil er braucht ja auch ein bisschen Ruhe, die Leber, um zu entgiften und zu arbeiten. Ne?
Und das wäre noch ganz ehrlich die Maßnahmen, die meistens auch ausreichen würden, wenn man konsequent das Snacken unterlässt und halt wirklich die Hunger- und Sättigungsgefühle ehren lernt,
ja,
und halt lernt, die Bewegung in den Alltag einfließen zu lassen. Wie, ich meine, wir hatten damals auch immer unsere Verdauungsspaziergänge. Das ist irgendwie ja auch verloren gegangen in der schnelllebigen Zeit.
Die würden so helfen, den Blutzuckerspiegel stabiler zu halten. Ne?
Komplett.
Hundebesitzerinnen sind da immer im Vorteil, kann man immer sagen. Man macht seine Gassi-Runde jetzt, aber auch ohne.
Ja.
Eine Runde um den Block oder so, das hatte schon den Sinn, warum früher diese Verdauungsspaziergänge so propagandiert worden sind. Und die sind.
Es ist die einfachste Maßnahme, einer Insulinresistenz entgegenzutreten. Ja. Diese Alltagsbewegung, ich nenne das dann immer den Domino-Effekt. Wenn ich das mache, mache ich das. So wie nach dem Aufstehen, ich stehe auf, ich dehne mich, ich gehe ins Bad, ich gehe aufs WC, ich wasche mein Gesicht, ich putze meine Zähne. Das hat alles eine Abfolge.
Ein gewisses
und so.
Ritual, ja. Und
genau.
Da musst du gar nicht mehr so viel nachdenken, dass du sagst, nach dem Abendessen gehe ich raus und gehe eine Runde um den Block in den Park, wo auch immer hin. Ja.
Und vor allem dann, wenn man, was heißt dann immer, ja, ich habe Mann und Kind oder Frau und Kinder. Ja, dann mach das doch gemeinsam. Das ist so eine schöne, verbindende Zeit, weil in der Bewegung, weil wir wissen das, macht sich der Kopf frei. Man hat richtig tolle Gespräche. Man hat was zum Lachen. Man kann einmal die Augen entspannen.
Ja.
Also es ist ja auch förderlich für die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und nebenbei normalisierst du halt auch die Bewegung.
Ja.
Ne?
Ja. Also es wäre eigentlich ganz einfach, wenn wir wieder zu diesen alten, eher intuitiven Dingen zurückgehen. Du hast auch noch kurz in deinem Buch gesprochen über die ketogene Diät. Magst du die auch noch ganz kurz erklären? Weil über die höre ich auch immer sehr viel.
Ja, die ketogene Diät ist
für mich als
halt
Sportlerin ganz schlimm, weil das kann auch gar nicht funktionieren.
Ja, also bei der ketogenen Diät handelt es sich eigentlich um eine Therapiemaßnahme von epileptischen Kindern, weil in diesem gefassten Zustand die Medikamente besser anschlagen. Und auch bei manchen aggressiven Krebssorten kann dieser Fastenzustand, der durch die ketogene Diät, also kein Zucker, keine Kohlenhydrate, bekommen wird, kommt es oft zu einer besseren Annahme der Medikation. Das ist also eine hochtherapeutische Methode, um den Körper in einen künstlichen Zustand zu kriegen. Und daraus wurde natürlich eine Ernährungsform mal wieder gebastelt. Also im Prinzip nichts anderes als eine super Low-Carb-Ernährung. Wir haben da natürlich auch diverse Nachteile, wie also soziale Isolation. Was ist mit gewissen Getränken? Was ist mit gewissen Feierlichkeiten? Es werden plötzlich Gemüsesorten verteufelt, weil, oh, die Karotte hat ein paar Gramm mehr Kohlenhydrate als Gurke. Also da entsteht eine ganz neue Angst und manche haben wirklich in ihrem Kopf, dass sie durch diesen ketogenen Zustand, die Ketose, dass sie nur damit abnehmen können. Wiederum geben wir uns neue Glaubenssätze, die uns natürlich limitieren.
Aber das muss uns doch wahnsinnig müde machen. Unser Gehirn braucht doch auch Kohlenhydrate, um zu...
Unser Gehirn, genau, das ist die primäre Energiequelle.
Unkonzentriert und müde und fahrig. Und wie kannst du auch Sport machen? Du hast ja gar keinen Treibstoff mehr für Sport. Ne? Du bist
richtig. Und ja, dann tut der Körper sehr aufwendig Fettsäuren hernehmen. Aber erstens einmal... Leute, die die ketogene Diät durchziehen, die fangen an, einen Körpergeruch zu entwickeln. Also das riecht man und das riecht nicht gut. Und es fehlen uns jede Menge Nährstoffe, Ballaststoffe für den Darm. Es ist eine totale Umstellung und Katastrophe. Und es ist einfach ganz weit weg von dem, wie der Mensch normal funktioniert. Wenn man sich überlegt, wir sind von Ballaststoffquellen und von stärkehaltigen Lebensmitteln abhängig, weil wir nicht rund um die Uhr jagen können oder diese fettreichen, proteinreichen Quellen zur Verfügung haben. Also es wird ja immer wieder ganz gern damit argumentiert, dass es eine natürliche, ein Vorgang sei. Es ist ein kompletter Blödsinn. Aber da mal wieder dasselbe Thema. Die Leute werden quasi gebrainwashed und Kohlenhydrate werden somit verteufelt. Kohlenhydrate werden gleichgesetzt mit Gewichtszunahme oder eben einem fehlenden Erfolg bei der Gewichtsabnahme oder Fettabnahme. Und das muss man den Leuten erstmal aus dem Hirn prügeln, weil negative Sachen merkt man sich natürlich besser als positive Sachen. Und es ist halt echt ein ewiger Kampf und auch eine ewige Diskussion.
Wie bekomme ich denn jetzt Personen aus den toxischen Diätmuster raus?
Im ersten
Schritt. Das ist ja letztendlich wirklich toxisch, ne? Also ja. Du hast dein ganzes Denken kreist jetzt nur darum, wie nehme ich Essen zu mir oder am besten nicht zu mir, um das Gewicht auf der Waage, wir wissen ja, das Gewicht sagt ja auch ganz wichtig aus, weil Body Mass Index hat eigentlich ja schon lange ausgedient, aber das ist in jeder Frauenzeitschrift, glaube ich, noch an erster Stelle. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wie kann ich diesem vollkommen toxischen Kreislauf entkommen?
Na, im ersten Schritt müssen das Individuen auch wirklich wollen. Also da ist halt, das ist der längste Weg, man wirklich an den Punkt kommen, dass eine echte Akzeptanz da ist und nicht nur so ein bisschen, also ein bisschen wollen, weil man merkt, irgendwie geht es nicht weiter. Und das muss man von alleine machen. Also es gibt so Beispiele, wo man dann sieht, irgendwie Angehörige, die sich da schwer tun, die lassen sich nicht reinreden.
Wie beim Sport, da kann ich auch nicht jemanden zwingen, dass du laufen gehst oder Krafttraining. Es muss von dir kommen, dass du sagst, ja, ich möchte das machen. Ja.
Genau, es muss intrinsisch schon mal da sein, dass man es wirklich will. Bei manchen Leuten dauert es leider sehr, sehr lang, bis die Erkenntnis da ist. Meistens müssen davor schlimme Sachen passieren, bis sie es gecheckt haben. Aber das ist irgendwie auch menschlich. Aber im ersten Schritt muss man das wollen. Also auch gerade bei Beratungsgesprächen sage ich, das interessiert mich nicht, wenn da immer noch irgendwie das Thema Optik vorgeschoben wird oder es nicht um die Gesundheit geht. Und ich frage halt dann auch immer bewusst nach, wie stellst du dir dein Leben langfristig vor? Wie möchtest du in den nächsten Jahrzehnten leben, nicht in den nächsten 6 Monaten? Wie soll sich das Leben anfühlen? Was willst du eigentlich alles noch erleben? Und den Leuten einfach bewusst machen, das ist kein Scherz, was dann alles passiert, wenn man dem Kreislauf drinnen bleibt und denen das wirklich bewusst machen und zum Teil auch sehr grafisch bewusst machen. Das tut manchmal weh, sich dann damit auseinandersetzen zu müssen, aber das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass man versteht, dass es Konsequenzen hat.
Dass man eben auf lange Sicht denkt, das gefällt mir gut, weil du hast ja nicht nur das halbe Jahr oder das eine Jahr, sondern es geht auf das, wie willst du dein Leben die nächsten 10, 20, 30 Jahre eigentlich ausrichten?
Genau, was hat man sich alles vorgenommen? Was möchte man alles erleben? Was möchte man alles fühlen? Und ich frage dann immer nach, wie stellst du dir deine beste Version vor? Aber nicht im Sinne von, wie sieht die aus, sondern was macht ihr im Alltag? Wie fühlt ihr sich? Wie fühlt ihr sich in der Früh? Wie fühlt ihr sich am Abend? Was unternimmt ihr denn so? Wie steht es um das Selbstbewusstsein? Und dass man sich da dann diese Vision, dieses in Anführungszeichen Traumleben auch wirklich ausmacht, sich bewusst macht, hey, das ist es wert. Und dann braucht es sehr viel Zeit. Also so, wenn man wirklich nur also eine ganze Diätkarriere hinter sich hat und das so viele Glaubenssätze erworben hat, dann muss man auch einfach als Fachkraft dazu sagen, hey, das wird dauern, das wird auch länger als ein paar Monate dauern, das könnte 2, 3 Jahre dauern oder sogar länger. Und das muss man halt investieren, diese Zeit, weil die meisten hoffen, dass es mit einer 3-monatigen Coaching-Einheit dann wieder passt. Mhm. Ist halt nicht so. Das ist leider nicht so. Und es braucht auch als Fachkraft sehr viel Ausdauer und Geduld, weil man da im Prinzip immer dasselbe sagt. Aber das muss man halt mitnehmen. Aber wenn wir da im Thema wollen, so hart wie das klingt. Und dann geht es halt darum, diese einzelnen Glaubenssätze auseinanderzunehmen, wofür natürlich eine ganz, ganz starke Vertrauensbasis zum Klienten notwendig ist. Und das muss man auch erst einmal hinkriegen. Das ist auch nicht einfach, unsere Leute einmal zu knacken. Deswegen ja auch Fachkräfte echt aufpassen müssen, wie sie ihren Klienten gegenüber ihren Kundinnen entgegentreten. Ne? Da muss man das halt echt langsam aufbröseln. Das ist wie bei so einem gordischen Knoten. Man muss das langsam aufziehen und einmal hinschauen. Und manche Sachen brauchen halt echt lange. Aber am Ende des Tages muss man vor allem von dem Thema Abnehmen einmal loslassen, sondern sich wirklich um das Wesentliche, nämlich die Gesundheit, kümmern.
Das ist das schwierigste Bild, habe ich das Gefühl, weil was ich so mitbekomme, ist, wie du sagst, sehr viele Frauen kommen und sagen dann, naja, aber das jetzt mache ich das schon 3 Monate und ich sehe noch keine Erfolge. Ne? Also ich mache mehr Sport und ich bin bei einer Diätologin oder Beraterin und es funktioniert nicht so schnell. Und dann springen die einfach wieder ab und hoppeln dann wieder zum nächsten, zum nächsten Kombi an Training und Ernährung. Aber Nona, das funktioniert auch nicht. Also ich beobachte das bei manchen Damen, die hoppeln da wirklich über die Jahre, nehmen weiter zu, fühlen sich weiter in ihrem Körper sehr unwohl, finden auch nicht in die Bewegungsroutine hinein, weil sie sich immer erwarten, nach 3 Monaten ist schon alles so, wie sie sich eigentlich seit 30 Jahren wünschen.
Ja, oder nach 2 Wochen zum Teil. Also es ist ja auch bei diversen Therapien, wenn man es zum Beispiel sei es Behandlungen wie Stoßwellentherapie oder Aknebehandlung. Es reicht nicht einmal zur Kosmetikerin zu geben. Das braucht Monate, in denen du gar keinen Fortschritt siehst. Man fühlt ihn meistens schon. Also gerade beim Sport merkt man eigentlich sofort, dass man sich besser fühlt.
Ja, absolut.
Man merkt auch, dass sich die Haltung verbessert, man eine andere Ausstrahlung hat.
Dass du anders schläfst, dass du vielleicht auch besser durchblutet bist im Gesicht. Also das merkt man.
Ja, das und deswegen appelliere ich dann immer, wenn bei mir Kundinnen zum Motzen anfangen, so von wegen, ja, bist nichts abgenommen oder zu wenig. Das ist ja auch so eine Sache. Ich weiß nicht, was viel oder wenig ist, aber meistens nehmen sich die Leute ganz unrealistische Sachen vor, wie viel man abnehmen müsste. Also schlimm. Aber ja, das ist der schwierigste Punkt, davon einmal loszulassen, dass es nicht um das Körpergewicht geht, sondern einmal lernen, das auszublenden. Deswegen kein Kalorien zählen, nicht mehr auf die Waage steigen, ist ganz, ganz wichtig, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil sonst lässt sich immer mit diesen Zahlen ablenken. Immer.
Das habe ich auch gemerkt, dass dann doch heimlich, obwohl den Damen gesagt worden ist, bitte gib die Waage weg, wir lernen jetzt mal intuitiver zu essen. Ich bin jetzt doch drauf gegangen und stell dir vor, das hat sich noch immer nicht verändert und ich mache ja schon so viel. Und das ist halt wieder eigentlich der totale Rückschlag gewesen. Und das war schon wieder der Anfang vom Ende dieser Reise, weil dann kam schon wieder was Neues.
Genau, obwohl sie besser schlafen, sich besser fühlen, vielleicht sogar die Kleidung lockerer sitzt.
Aber ich habe gesehen, dass sie anders aussieht, weißt du? Ich habe bei der einen Dame richtig gesehen, wie die Haltung anders gewesen ist. Aber es ging nur um diese, entschuldige, verdammte Waage.
Ja.
Und das ist, schwierig.
Schwierig, man kann natürlich, also ich bin da relativ hart geworden und sage dann einfach entweder oder. Du kannst mit mir arbeiten oder halt nicht. Weil ich lasse mir nicht meine Arbeit madig reden, nur weil der Körper ein Körper ist und die Biologie hat einfach ihre Zeit braucht. Wenn man jahrzehntelang Raubbau im Körper betreibt, ob bewusst oder unbewusst, lasse ich ganz offen, dann darf man nicht erwarten, dass es innerhalb von ein paar Wochen wieder passt. Der Körper will sich erholen. Es ist ja ein Trauma, was wir mit dem Körper antun. Der glaubt die ganze Zeit, es fehlt uns was. Es ist eine
Notsituation.
Ja, eine Überlegung. Und das speichert sich ab, das manifestiert sich in unserem Gewebe, das vergessen wir immer. Wir sind halt mehr als Kalorien.
Ja, Gott sei Dank. Das heißt aber, das Fazit ist, ja, wir können aus diesem toxischen Kreislauf ausbrechen und wir können wieder lernen, an unseren Körper zu glauben und an die Gefühle, die der Körper hat oder die Bedürfnisse, die wahrzunehmen, aber wir dürfen uns dafür auch wirklich Zeit nehmen und nicht als One-Hit-Wonder denken, ja, das ist jetzt in 3 Monaten alles
Ja, nee, ich sage immer zu meinen Leuten, gib dir dafür mindestens ein Jahr.
Ja.
Mindestens. Und dann reden wir weiter. Und auch dann, ich meine, auch wenn man sich Erfolge im Business anschaut, man macht und macht und macht und es tut sich über Ewigkeiten nicht. Aber dann diese 2 Zentimeter, dieses kleine bisschen
Die
mehr
extra
bringt einen
Meile.
dann
Ja.
dahin.
Ja.
Und dahin muss man halt kommen und es kann niemand einem garantieren, wann das ist. Und manchen geht es schneller, bei manchen dauert es eine Ewigkeit. Aber aufhören ist halt ein Ries, ist der einzige Rückschritt. Eine fehlende Abnahme ist ja kein Rückschritt.
Das ist eine schöne Analogie, wie das mit Business ist, weil man macht auch so viele Dinge oft und denkt sich, oh mein Gott, da kommt ja jetzt gar niemand, der dieses Angebot kaufen möchte. Und wenn du aber weiter dran bleibst und das bewirbst und daran glaubst, dann auf einmal, tschak, 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 kommen immer mehr Anfragen. Aber ich kenne auch so viele, die beim Business dann einfach sagen, na, ist eh nichts, mache ich wieder was anderes. Das ist eigentlich ähnlich.
Ja, und das ist halt schwierig. Deswegen muss man sich halt wirklich vorher fragen, was will ich denn wirklich, worum geht es mir hier eigentlich? Und das ist halt die Grundlage. Aber natürlich kann man aus dem Kreislauf ausbrechen, nur es kann dir halt niemand garantieren, in welchem Zeitraum das möglich ist. Es ist aber möglich.
Man kann mit dir arbeiten, man kann mit dir Glaubenssätze auflösen, und wieder hin in ein ganz normales Essverhalten, nenne ich das jetzt einmal.
Ja, und vor allem, ich versuche einfach generell das Verhalten zu normalisieren, dass man sich nicht in Kleinigkeiten reinsteigert und sich wie der schlechteste Mensch auf dem Planeten fühlt, sondern dass man einfach dass dieses Menscheln halt einfach besprochen wird, dass es einfach nichts
Ja, dass
Besonderes, also dass man sich
nichts
da.
Besonderes, dass es liebenswert ist und dass es uns auch ausmacht, oder?
Ja, Wichtigste ist halt wirklich aus dieser Opferrolle aussteigen und auch bereit sein, die abzugeben. Weil solange man in irgendeiner Opferrolle feststeckt,
Und immer
und das
alle
meine ich
anderen
jetzt
schuld sind,
überhaupt, ja, ich meine das ist überhaupt nicht böse, aber die Opferrolle ist halt eine Be Komfortzone. Das verstehe ich auch.
ja.
Ja, man kriegt in der Opferrolle sehr viel, einfach so.
Ja.
Aber wie gesagt, Wachstum fällt halt damit weg.
Ja, da sind wir eben auch, wie wir ganz zu Beginn besprochen haben, mit den Triggern. Das, was du
Ja.
das Gefühl hast, dass dich triggert, ist eigentlich das, wo du hinschauen solltest, damit du weiter wachsen kannst. Und ich weiß, das tut oft weh, weil einem manche Sachen wirklich so, aber ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, wenn ich genau auf diese Flecken geschaut habe,
Ja.
der Schatten, den man ganz gerne ausblendet, da passiert eigentlich der größte Wachstum, egal in welcher Richtung. Ja.
Das ist halt echt so, deswegen.
Es tut weh, das muss man jetzt so
Ja.
sagen. Das kann auch wehtun.
Ja, komplett. Das ist wie wenn man sich von einem Partner oder der Partnerin trennen muss, weil man weiß, das geht so nicht weiter. Es ist richtig, richtig schlimm. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, ich spreche da aus viel Erfahrung. Macht nie Spaß. Aber es ist halt das Einzige, was einen dann wirklich weiterbringt. Und den Pflaster muss man halt abreißen
Genau.
wollen.
Man muss es ordentlich schnell dann abziehen, ja, und nicht immer nur das
Ja,
Eckerl runterwenden, ja.
das stimmt. Aber das braucht halt Mut. Und wie gesagt, von Veränderung, von nichts kommt nichts, ist halt leider so. Oder Gott sei Dank. Und das muss man den Leuten halt einfach wirklich näher bringen. Deswegen sage ich, überlegst du vorher gut, wenn du was anderes willst und wenn wir ein paar andere Sachen anders machen müssen. Ja.
Ja, du hast in deinem Buch zwei Begriffe gegenübergestellt. Das fand ich interessant und vielleicht magst du die uns auch erklären. Und zwar den Begriff der Body Positivity. Also ich glaube, der ist ja recht geläufig, der kommt ja recht oft vor. Aber du hast noch einen zweiten Begriff und der ist die Body Neutrality.
Genau, die Körperneutralität. Also Body Positivity ist eine ganz, ganz wertvolle Bewegung, um Körper sein zu lassen, wie sie sind und zu normalisieren, dass das Körper in unterschiedlichen Größen, Formen, Beschaffenheiten, Farben existieren dürfen. Es ist aber vor allem auch wichtig für Menschen, die ihren Körper so gar nicht ändern können, wie zum Beispiel aufgrund einer Behinderung oder aufgrund von Verletzungen. Es gibt ja Dinge, die kann man ändern. Manche Sachen kann man sehr schnell ändern, wie die Lippenstiftfarbe oder die Haare kann man mal schnell abschneiden. Aber gewisse Sachen in unserem Körper kann man halt nicht erst recht nicht über Nacht verändern und manche Sachen bleiben ein Leben lang. Deswegen ist es eine wertvolle Bewegung, um zu sagen, hey, alle Körper sind toll und haben einen Wert, unabhängig davon, wie sie aussehen. Und im Idealfall lernen wir, den Körper im jetzigen Zustand so zu lieben, wie er ist, und vor allem wertzuschätzen, was der Körper für einen macht, unabhängig vom Aussehen. Nun, die Body Positivity, ich meine, die Menschen schaffen es, aus allem ein Extrem zu machen, kann halt für Menschen ein sehr, sehr großer Sprung sein, die da noch ganz, ganz, ganz weit davon entfernt sind. Und das kann bei vielen halt auch sehr viel Druck auslösen. Es muss sich immer lieben, man muss sich immer toll finden, sonst ist man ja nicht dankbar. Und deswegen finde ich gerade beim Einstieg das Thema Body Neutrality ganz wichtig, dass man sagt, hey, wir haben alle schlechte Tage. Es gibt manche Sachen, die einen an dem Körper ärgern. Wenn man zum Beispiel eine Verletzung hat und dadurch Schmerzen hat, sich nicht so bewegen kann wie sonst. Und vielleicht ist es sogar irreversibel. Alle Gefühle sind willkommen. Man muss nicht versuchen, negative Gefühle auf Biegen und Brechen wegzuschieben. Die kommen dann nur noch stärker hervor. Das wissen wir auch.
Du darfst dich dem auch stellen, ne?
Genau, und es ist okay, mal zu sagen, ich mag das heute einfach nicht. Aber sich dann nicht reinzusteigen, zu sagen, ich sehe das mal ganz neutral, mein Herz pumpt, meine Lunge funktioniert, ich kann atmen, ich kann mich bewegen und fortbewegen und mich halbwegs um mich sorgen. Also die Neutralität ist einfach so dieser Schritt davor zu sagen, der Körper ist der Körper. Wir müssen ihn nicht die ganze Zeit feiern. Wir müssen ihn nicht die ganze Zeit glorifizieren. Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen das zur Schau stellen und
Ich liebe ihn, sondern es ist total okay, einmal zu sagen, dass sich bestimmte Dinge einfach gerade jetzt stören.
Ja, voll. Und man muss sich dafür auch nicht an den Pranger gestellt fühlen, weil eben Body Positivity neigt dazu, Menschen mit bestehenden Privilegien, wie zum Beispiel cis, weiß, ja, able-bodied, ohne irgendwelche Einschränkungen, schlank, werden einem oft Dinge abgesprochen, so quasi als schlanke Person darf man gewisse Dinge nicht mögen oder auch andersrum. Man findet immer einen Grund, wofür man da doch nicht dankbar genug sei. Und das finde ich halt schwierig, weil das ist dann ein ständiger Kampf und da geht es gar nicht darum, dass irgendwer moralisch überlegen ist, sondern da geht es einfach darum zu sagen, hey, der Körper macht manchmal komische Sachen und man hat manchmal einfach keinen guten Tag und das ist auch okay.
Man darf sich auch einmal gar nicht mögen, man darf sich in der Früh anschauen und sich denken, ich mag dich irgendwie gar nicht schminken heute.
Ja, und okay. Man kann ja trotzdem in die Dankbarkeit gehen und sich auf funktionelle Sachen konzentrieren, wie, ich habe 2 Hände und 2 Füße, meine Verdauung funktioniert,
ja, das
dann
Dann blende ich doch aus, dass ich halt heute totale Trinnensäcke habe oder
Ja, mein Gott, oder Alterungsprozesse machen halt auch Angst. Ja. Und die beginnen Ende 20, merkt man das halt dann schon.
Du schaust halt dann nicht mehr so aus wie früher und du bist dann in der Früh auch nicht mehr so frisch, wie du es früher gewesen bist. Das macht einem halt oft ein bisschen grantig, gebe ich zu.
Ja, traurig oder grantig. Und mein Gott, das ist halt ein Teil davon. Und man kann ja dann immer diese Gelegenheit nutzen, um die Gefühle anzunehmen und anzuschauen. Aber ich will jetzt nicht meinen Leuten sagen, du musst dich immer die ganze Zeit lieben. Ja, du kannst für deinen Körper dankbar sein. Du kannst das Beste draus machen. Aber ich finde, es muss kein... Genau, und es muss nicht immer noch zusätzlich Druck entstehen, wenn eh schon so viel da ist.
Ja, das ist gut erklärt. Ja, ich glaube, damit kann man auch wirklich gut umgehen und damit nimmt das auch sehr viel Druck raus. Und
ja.
Haben wir noch vergessen? Was möchtest du abschließend noch meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben?
Offensichtlich interessiert man sich ja für diese Weiterbildung und man ist offen für Wachstum und ich finde, da muss man sich selber auch wirklich auf die Schulter klopfen, dass man sich die Zeit nimmt, neue Perspektiven kennenzulernen, sich offen dafür zu sein. Also ich denke mir dann immer, hey, der erste Schritt ist überhaupt einmal die Ohren aufzusperren und sich dafür bereit, also sich zu öffnen. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, der sicher mehr gefeiert werden sollte. Und man darf halt auch nicht vergessen, man ist nicht alleine. Wir sitzen früher oder später oder waren oder wie auch immer im selben Boot. Und ich wünsche mir, dass da Frauen echt mehr Mut bekommen und anstatt an der Körperform zu arbeiten, an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Methoden. Sport ist natürlich super. Kraftsport, Kampfsport sind für mich die größten Booster für mehr Selbstbewusstsein. Aber sich wirklich bewusst sein, ich bin es mir immer wert, mir etwas Gutes zu tun. Ich muss dafür nicht gewisse Sachen erreicht haben oder für gewisse Sachen warten. Was ich auch immer meinen Leuten sage, hey, wir wissen echt nicht, wie viel Zeit wir auf diesem Planeten haben. Und es bringt nichts, bis zur Pension zu warten. Es bringt nichts, bis zum Wochenende zu warten.
Weil immer alles so aufschieben, ne? Dieses,
ja.
Ich habe das bei meinem Opi erlebt. Der hat immer gesagt, das mache ich dann später und das spare ich dann und das gönne ich mir nicht. Und dann ist er mit Anfang 70 verstorben. Ja,
ja, super.
Und
super.
Dann haben eigentlich nur die Erben quasi dann das genommen, was da war. Aber er hätte sich so viel selbst gönnen können und hat es immer nach hinten aufgeschoben. Und ich habe mir gedacht, das
ja.
muss ich nie machen. Nie.
Es muss halt nicht unverhältnismäßig sein. Aber wenn ich mir denke, ich habe die Gelegenheit, dahin zu fahren, oder ich kann, warum ziehe ich nicht jeden Tag meine liebsten Outfits an? Warum schminke ich mich nicht mit meiner liebsten, teuersten Schminksachen, anstatt immer die billigen erst aufzubrauchen? Also das ist wirklich, dieses Selbstwert kann man mit so kleinen Ritualen im Alltag stärken, dass man sich einfach bewusst ist, es ist ein Wunder, dass man gerade jetzt auf dieser Welt ist, dass man aus all den vielen Möglichkeiten entstanden ist und dass man echt lernt zu feiern. Nicht, als gäbe es keinen Morgen. Ich würde sagen, es gäbe es einen Morgen. Der Morgen ist ganz gut, weil dann rastet man nicht komplett aus. Aber dass man sich da echt bewusst ist, ich muss nicht immer erst was erreichen. Ich muss nicht ein gewisses Gewicht oder was auch immer erreichen, um mir eine Reise wohin zu buchen oder mir was zu gönnen. Gönnen ist ja auch irgendwie so immer gleich mit ungesunden Sachen behaftet. Aber echt lieber das Ziel haben, am Selbstwertgefühl zu arbeiten, am Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und das ist aber halt einfach echt ein Inside-Job, weil du kannst den Traumkörper haben, den Traumbody, Traumjob, Traummann, Traumfrau und trotzdem todunglücklich sein.
Weil du selber wirklich gar nicht so siehst, ne? Und weil du in dir selber
ja.
unglücklich und sehr unzufrieden bist. Ja.
Genau, also deswegen Selbstbewusstsein ist für mich echt ein Selbstbewusstsein ist ja mehr als einfach nur strahlen und die ganze Zeit herumrennen mit geschwollener Brust, das ist ja nett. Sondern sich selbstbewusst sein und sich einfach echt überlegen, hey, wie möchte ich eigentlich mich fühlen und ankommen. Ein allerletzter Tipp, das habe ich heute Morgen wieder im Kopf gehabt, stell dir halt vor, wie agiert deine beste Version? Wie ist die drauf? Wie fühlt die sich? Was für Gewohnheiten hat diese Person? Wie interagiert die mit anderen Menschen? Welche Ausstrahlung hat diese Person?
Geht
welches
sie am
Selbstbewusstsein
Abend
hat sie?
Oder mit welchem Gefühl geht sie am Abend schlafen?
Genau, wie steht sie auf? Wie kleidet sich diese Person? Was macht sie sich so aus? Und das ist immer so eine, ich nenne das ein alter Ego. Ja, das kennt man ja auch von anderen, von Serien und so, dass manche Superhelden ein alter Ego haben. Aber so, was ist dein alter Ego? Ich weiß, ich bin mir ganz bewusst, was mein alter Ego ist und ich steige immer wieder in ihre Schuhe, wenn ich merke, mein Selbstbewusstsein ist gerade irgendwo am Schrumpfen.
Trifft ein bisschen ab und schrumpft ein bisschen. Ja.
Genau, also mach dir so dein eigenes alter Ego. Wer ist deine 2.0-Version sozusagen? Und frag dich halt immer wieder, okay, wie würde das die Holly jetzt gerade machen? Das frage ich mich ganz, ganz oft. Und das holt mich immer aus einem gewissen Loch heraus oder gibt mir den notwendigen Arschtritt. Und bisher habe ich es noch nie bereut.
Das ist echt ein schönes Bild. Holly, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also wir verlinken das Buch natürlich, ja.
Genau.
Ich verlinke deinen Instagram-Kanal. Wie kann man mit dir noch in Kontakt treten, wenn man möchte?
Genau, also es ist zwar aktuell so, dass ich keine Privatkundinnen annehme, weil einfach die Dreharbeiten und das alles drum und dran meine ganze Zeit in Anspruch nimmt. Aber was ich sehr wohl, und da ist halt Instagram auch immer wieder guter Hinweis und die Homepage, ich habe immer wieder mehr werdende Online-Produkte in meinem Online-Shop. Man kann die Workshops zum selbstbewusst gesund, Zykluswissen, Klartext, Gewichtsmanagement, habe ich ganz viele kleine Kurse, die man sich runterladen kann. Ansonsten, wenn man mit mir arbeiten will, jetzt im Coaching muss man ein bisschen Geduld haben. Man kann mir aber schreiben und ich kann die Person dann auch gerne auf die Warteliste geben.
Mal anfangen mit deinem Buch, mit den Online-Workshops und Kursen, die du auf
Instagram,
hast.
Es bietet viel.
Instagram
Homepage.
Gibt auch ganz viele Tipps und dann einfach warten, bis alle Dreharbeiten vorbei sind.
Ja, ansonsten ganz ehrlich, wenn man die Sachen durchliest, die ich schreibe, da steckt so viel drinnen. Man muss halt einfach ins Tun kommen. Auch mein Buch bringt niemandem was,
nur
wenn man nicht
das,
etwas mitmacht.
Ja.
Ja. Also nicht so viel auf einmal eine Sache nehmen und wenn es ein Blogartikel ist, der einen inspiriert oder das Buch, dann arbeite damit doch ein Jahr.
Ja.
Dann mach das doch. Und dann kann man schauen, okay, wo stehe ich denn jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr? Da wird sicher was passiert sein.
Das glaube ich auch. Ich danke dir für deine Zeit, liebe Holly. Dankeschön.
Ich danke dir für die Einladung.
Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen, worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite www.beatrice-tracht.com oder folge mir auf Instagram unter Sporting Summer Vibes.